Willkommen beim Podcast Kaffeeklatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht.
Herzlich willkommen, Katharina Lewald. Heute ein super, super toller Gast in meinem Podcast. Ich bin total glücklich, dass sie es geschafft hat, die Zeit sich zu nehmen, um in unseren Podcast zu kommen. Und sage erstmal herzlich willkommen, Katharina.
Hallo, liebe Anja.
Ja, es ist so gut, dass du da bist. Und ich habe lange überlegt, so muss die Katharina sich eigentlich nochmal vorstellen? Weil eigentlich kennt dich, glaube ich, jeder. Ne? Ich sage immer gern, das ist die Expertin für Online-Kurse in Deutschland. Also wenn du als Hörerin noch nicht deinen eigenen Online-Kurs hast, dann ist die Katharina da die Expertin, die man genau bei solchen Sachen ansprechen sollte. Aber ich habe so gedacht, vielleicht ein bisschen was kannst du uns ja trotzdem noch kurz erzählen, falls es da wirklich noch irgendwo draußen eine Person gibt, die dich noch nicht kennt, auch wenn ich das für sehr unwahrscheinlich halte, aber dass du noch mal kurz was über dich erzählst, also wie du da hingekommen bist zu deinem Online-Business und was du vielleicht auch vorher gemacht hast.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Katharina Lewald. Ich helfe jetzt schon seit über 6 Jahren, überwiegend aber nicht ausschließlich Frauen dabei, sich ein profitables Online-Business aufzubauen. Und zwar mit digitalen Produkten. Und Online-Kurse sind ja ein Teil davon. Und wie gesagt, ich mache das jetzt schon seit 2014. Also am 1. November 2014 habe ich mich offiziell praktisch selbstständig gemacht. Ich habe Abitur gemacht, habe dann eine Ausbildung zur Verlagskauffrau gemacht. Das hieß damals dann schon Medienkauffrau für digitale Printmedien. Und habe dann auch noch studiert in Leipzig und in Berlin. Und ja, nach dem Studium habe ich meinen ersten Angestelltenjob gehabt, habe dann eigentlich schon nach relativ kurzer Zeit gemerkt, dass das, glaube ich, doch nicht so meins ist. Und habe dann mich damals dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen. Ja, und mittlerweile ist es so, dass ich sogar mehrere Angestellte habe. Wir haben jetzt auch vor kurzem, oder wir, also ich sage mal wir, weil wir ein Team mittlerweile sind, aber ich habe auch vor kurzem jetzt eine GmbH gegründet und also es läuft gut und ich mache das jetzt auch schon ein Weilchen.
Cool. Ja, ich finde das ja bei dir so mega beeindruckend, weil ich bin ja erst seit Anfang letzten Jahres selbstständig. Also jetzt, ne, wir sind im Februar 2021, wenn die Folge rauskommt, bist du schon März. Und das ist natürlich jetzt noch nicht so super lang. Und von daher finde ich das richtig, richtig cool, wie lange du schon selbstständig bist und auch sehr beeindruckend. Also für viele, die den Podcast hören, auch ein Vorbild. Und so zur Einleitung, bei mir ist es ja so, wir haben im Februar uns im Podcast ganz viel darum gekümmert, wie starte ich ein Business, ne? Vor allem ein Online-Business, welche Tools brauche ich, wie stelle ich mich quasi auf, das haben wir sozusagen im Februar gehabt. Und jetzt mit dir als Einstiegsexpertin gehen wir mal wirklich den Schritt weiter, dahin, wo du schon bist, wo wir natürlich alle auch hinwollen. Wie gehe ich dann vor, wenn ich wachsen will, wenn ich größer werden möchte und wenn ich einfach merke, das sind super viele Aufgaben, die kann man nicht alleine und sollte man, um Gottes Willen, auch nicht alle alleine machen. Selbst wenn man möchte 100 Stunden pro Woche arbeiten, das will natürlich keiner. Das ist ja so ein bisschen das Thema und nimm uns gerne mal mit. Wann war bei dir so der Punkt, wo du dachtest, ui, jetzt wird es ein bisschen viel, ich brauche da Unterstützung. Hast du da lange gezögert, dir Unterstützung zu holen oder wie bist du dann vorgegangen?
Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen, hole ich mir Unterstützung in Form von einer oder einem Freelancer oder Freelancerin oder virtuelle Assistenz oder stelle ich wirklich Menschen fest ein. Ne, das war für mich so der Unterscheidungspunkt, weil ich habe eigentlich von Anfang an immer auch Freelancer gehabt. Ich habe von Anfang an mit virtuellen Assistenten gearbeitet. Ich glaube, im ersten Jahr noch nicht. Da hatte ich, glaube ich, eine Praktikantin damals, die so ein bisschen bei mir was gelernt hat. Die hat aber, soweit ich mich erinnern kann, kein Geld bekommen. Das müsste ich aber tatsächlich nochmal nachgucken. Das ist schon so lange her. Aber ich habe von Anfang an zum Beispiel auch Steuerberatung ausgelagert. Also das habe ich nie alleine gemacht. Das war mir, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Und so gesehen habe ich eigentlich von Anfang an mir immer Hilfe geholt. Aber die ersten 4 Jahre in meinem Business war ich insofern Solopreneurin, als dass ich eben keine Angestellten hatte und die Entscheidung alleine getroffen habe. Und natürlich, ne, gab es Menschen, die mich unterstützt haben, die für mich auf Rechnung ein bisschen was gemacht haben. Aber trotzdem habe ich mich gefühlt wie eine Solopreneurin und habe das eben alles alleine gemacht. Und ich glaube, es kamen dann 2 Sachen zusammen. Zum einen war ich dann irgendwann an dem Punkt, den ich mir auch erarbeitet hatte, dass ich so finanziell ein sicheres Standbein hatte, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt auch ready, um wirklich Angestellte mit ins Boot zu holen. Und zum anderen aber auch, nach 4 Jahren war bei mir der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, ich möchte gar nicht mehr alleine arbeiten. Ich möchte nicht mehr den ganzen Tag nur alleine im Homeoffice sitzen. Und natürlich, ne, man redet über Zoom mit Leuten, man macht Bekanntschaften und na klar, man baut sich sein Netzwerk auf. Aber ich wollte halt gern das, was ich jetzt inzwischen habe, nämlich auch mal mit Kollegen nach der Arbeit irgendwie noch ins Lokal gehen nebenan und nochmal einen trinken und ein bisschen quatschen und einfach auch mal, ja, fast schon wie Freundschaften da auch darüber zu schließen. Und das habe ich mir gewünscht. Und dann habe ich eben mein Business in die Richtung weiter aufgebaut, weil ich das eben gerne wollte. Und es ist sehr schön, dass es jetzt so ist. Natürlich durch Corona, klar, weggehen nach der Arbeit ist gerade ein bisschen schwierig, aber das wird ja irgendwann wieder möglich sein. Und aktuell sitzen wir dann halt abends mal im Büro und trinken einen Wein, wenn wir Lust haben. Also dann, das geht auch, ja.
Ja, das ist ja auch schon mega cool. Das merke ich ja auch. Also ich habe ja auch ganz viele, die in Potsdam jetzt, da wo ich ja auch bin, auch selbstständig sind. Und als noch in Corona das ein bisschen spannender war, sind auch ganz viele ja in diesen Coworking Spaces. Und dann trifft man sich mal in den Coworking Spaces und ist da auch mal zusammen Mittag. Das finde ich auch schon wirklich angenehm. Also die Möglichkeiten hat man natürlich trotzdem auch noch. Aber zurück zum, wie skaliere ich eigentlich so ein Business? Und das, was mich auch immer interessiert, weil die meisten wissen es ja immer, ich so als Technik-Obernerd, kannst du dich noch daran erinnern, was sind so Tools, wo du sagst, die habe ich eigentlich von Anfang an benutzt, um mein Team zu skalieren oder auch einem Team Aufgaben zu geben? Und was sind so Tools, wo du sagst, also ohne die möchte ich eigentlich mittlerweile nicht mehr leben, weil jetzt hast du ja schon ein richtig großes Team und da kommt man vermutlich mal nicht ohne große Tools zurecht.
Also für mich hat Skalierung, also für mich sind Tools eigentlich immer so der letzte Schritt bei der Skalierung. Ich finde, man muss eigentlich mal erstmal anfangen, sich zu fragen, was will ich überhaupt, ne? Mhm. Aber wenn du direkt nach Tools fragst, also Tools, die wir im Team nutzen, ist auf jeden Fall Asana. Das ist unser Projektmanagement-Tool, wo wir alle Aufgaben und Projekte und so weiter eben sammeln und abhaken. Und naja, was man da alles so Schönes macht. Ich bin ja so ein Typ, der sehr gerne Listen schreibt und sehr gerne abhackt. Dann als Kommunikationstool nutzen wir Slack. Das ist so ein Chatprogramm im Grunde genommen. Und da mein Team gemischt ist, also ich habe sowohl Menschen hier vor Ort im Büro sitzen, als eben auch welche, die remote arbeiten, brauchen wir so ein Tool auch. Und es ist manchmal auch gar nicht so einfach, das alles so zusammenzuhalten, weil klar, mit den Leuten, die hier vor Ort im Büro sind, hat man natürlich automatisch mehr Kontakt als mit denen, die eben remote arbeiten, ne? Und ansonsten, was nutzen wir noch? Wir nutzen Google Drive oder wie heißt das jetzt? Das heißt jetzt Google, wie heißt das denn? Google Suite Business, hieß das früher? Google Business Suite oder so, womit wir eben Dateien verwalten, Dateien ablegen. Das machen wir alles über Google. Als Mail-Postfach nutzen wir auch Google, allerdings ist das nur die Oberfläche. Also der Server liegt natürlich woanders und die Domains. Und da werden wir aber demnächst wahrscheinlich wechseln. Also wir sind jetzt auch gerade dabei, uns da nochmal für die Zukunft jetzt schon professioneller noch aufzustellen. Wir werden da wahrscheinlich zu Freshdesk wechseln in Zukunft. Ja, und ansonsten, was nutzen wir noch für Tools? Ja, wir nutzen noch Process Street. Das ist ein Tool, womit man eben Prozesse dokumentieren kann und dann eben auch abarbeiten kann, in Anführungszeichen, wo wir dann eben auch Prozesse dokumentieren werden zukünftig, weil da haben wir jetzt erst mit angefangen. Ja, aber ich würde sagen, das sind so die wichtigsten, wenn es jetzt speziell ums Team geht.
Super cool. Ja, das mit den Prozessen finde ich mega spannend, weil ich glaube, das unterschätzen so die meisten. Also ich betreue ja auch ganz viele Kundinnen, die schon so 2, 3 sagen wir mal Mitarbeiterinnen haben, sind ja oft halt Freelancer, aber sind ja trotzdem Mitarbeiter. Ja. Und die unterschätzen das ganz oft, wie viele Prozesse man braucht, wenn man schon mehr als 2 Personen ist. Ne? Bis zu 2 Personen habe ich mal so das Gefühl, da kriegt man das noch ganz gut hin. Mhm. Aber dann, sobald man so wie so ein Dreieck hat, wo die Kommunikation nicht mehr nur in eine Richtung geht, sondern auch noch mal von woanders zurückkommt. Und ich habe ganz viele Kunden, die arbeiten nur mit Sprachnachrichten und dann ist da oft ein großes Kuddelmuddel. Und wenn ich dann sage, lass uns mal ein paar Prozesse aufstellen, welche Informationen wirklich alle immer wieder bekommen müssen und auch ganz einfache Sachen, sowas wie, ich habe auf der Webseite einen Mitgliederbereich und was passiert denn dann, wenn jemand sich einloggt, wann bekommt er die Rechnung für ein Programm, wann bekommt er die Zugänge, was passiert danach? Also das sind immer Sachen, da sage ich, klar, ich fange auch immer an, mir das einmal auf Papier aufzumalen, damit man das auch so zeigen kann und dann kann man es auch am besten bearbeiten, aber das dann trotzdem nochmal zu übertragen und auch im besten Fall natürlich für andere zugänglich zu machen, die dann irgendwann mal ins Team kommen, ist halt Gold wert und da hakt es bei den meisten noch so am meisten an so Prozess Prozesstool. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, dass mit Prozessen alles deutlich leichter geht.
Ja, also wie gesagt, wir sind jetzt ja erst in dem Prozess des Prozesse dokumentieren sozusagen. Also ich finde, das bringt ganz, ganz viele Herausforderungen mit sich. Die erste Frage ist ja schon mal, welche Prozesse müssen wir überhaupt dokumentieren und welche nicht? Weil es ist totaler Quatsch, jede Kleinigkeit zu dokumentieren, sondern wichtig ist, würde ich sagen, so vielleicht die Top 5 oder Top 10 Prozesse, zum Beispiel bei mir. Ich habe ja auch einen Podcast, der heißt Online-Business leicht gemacht. Wie kommen sozusagen jede Woche diese Podcast-Episoden zustande? Und da ist ja ganz viel Vorarbeit. Und das zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Prozess, weil der Podcast unser Hauptmarketingkanal ist. Und da haben wir zum Beispiel, das ist jetzt noch in Asana aktuell, weil wir das eben auch alles über Asana steuern, aber das ist zum Beispiel ein Prozess, den wir dokumentieren. Was passiert, wenn einmal im Jahr eine E-Mail-Anfrage mit der Frage so und so kommt? Da machen wir natürlich keinen Prozess für, weil das so super selten passiert, dass wir davon ausgehen, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dann auch in der Lage ist, dieses einmal im Jahr passierende Ereignis auch alleine irgendwie hinzukriegen. Ja. Aber damit geht es ja schon mal los. Und dann finde ich, was bei uns so ein bisschen das Problem war, dass wir also erstens ja immer mehr auch wichtige Prozesse hatten, die einfach auch laufen mussten. Und je komplexer ein Business wird, desto mehr Prozesse hat man auch, desto mehr Leute haben mit einem einzelnen Prozess zu tun und desto komplexer werden auch die Prozesse. Das heißt also, du musst vielleicht bei einem Hauptschritt, hast du 10 Unterschritte, die alle beachtet werden müssen, weil sonst werden halt wichtige Sachen vergessen. Ich denke da immer an die Erstellung von Landingpages, ja. Dann haben wir zum Beispiel Landingpages erstellt und dann wurde mal irgendwie der Facebook-Pixel vergessen einzubauen. Oder dann wurde das Vorschaubild nicht geändert, wenn man die Landingpage auf Social Media teilt. Das sind dann halt alles so Kleinigkeiten, an die du halt irgendwann nicht mehr an alle einzeln denken kannst, weil du irgendwann mehr Aufgaben hast, als nur Landingpages erstellen. Wenn du natürlich den ganzen Tag ein und aus nur das machst, dann wirst du dran denken. Aber das haben ja die meisten Mitarbeiter im Unternehmen, die haben ja mehrere Aufgaben. Mhm. Und gerade bei Aufgaben, die man nicht täglich macht, wie zum Beispiel Landingpages, das machen wir zwar sehr oft, aber eben auch nicht täglich und auch nicht jede Woche, da geht sowas dann schnell unter. Und dann haben wir festgestellt, okay, wie man so eine Landingpage erstellt, und der Prozess ist immer der gleiche, ob du jetzt eine Salespage machst oder einen Freebie-Landingpage, also völlig egal, der muss halt einmal aufgeschrieben werden. Und gerade auch diese kleineren Kleinigkeiten, diese Unterschritte müssen aufgeschrieben werden, weil das sind genau die Sachen, die man dann häufig vergisst. Und es kostet dann viel Zeit, dann ist vielleicht der Fehler schon nach draußen kommuniziert, dann haben wir wochenlang vielleicht keine Pixeldaten oder wir haben halt, ich kann den Link nicht teilen, wenn ich ihn teilen will, weil das Vorschaubild nicht korrekt ist. Dann muss ich erst wieder Bescheid sagen, hey, könnt ihr das mal bitte ändern? Ne, dann dauert es wieder oder ich muss es selbst machen. Das sind halt alles dann so kleine Ärgernisse, die einen dann auch in dem Moment einfach rausbringen. Und deswegen finde ich, ist es eben wichtig, auch sich über Prozesse Gedanken zu machen. Man darf darüber aber natürlich nicht verrückt werden. Also wir machen jetzt keinen Prozess dafür, was passiert, wenn jetzt eine Ameise über meinen Schreibtisch krabbelt. Wie verhalte ich mich dann? Ja, sondern also es geht halt schon wirklich um, ich sag mal, die Kernprozesse. Jeder hat einen Kernmarketingprozess. Jeder hat vielleicht einen Kernkundengewinnungsprozess oder wie auch immer. Und ja, der ist natürlich bei uns für verschiedene Produkte unterschiedlich, aber ja, die Kernsachen sollte man schon irgendwie dokumentieren und natürlich auch aktuell halten, weil natürlich ändern sich solche Dinge auch.
Ja, super cool. Ich verfolge das ja bei dir, weil ich das super schön finde, dass du das auch auf deinem Instagram-Kanal ganz schön versuchst, die Leute mitzunehmen. So, was passiert eigentlich bei dir im Team? Wie gestaltest du das? Wen holst du damit rein? Das finde ich unheimlich spannend und ich glaube, das hilft ganz vielen, die vielleicht auch diesen Podcast jetzt hören und die sich auch gerade so in dem Zwischenstadium zwischen ich bin noch allein und möchte eigentlich mit mehr Leuten arbeiten, sind. Und das hilft halt ungemein, also mir inklusive.
Das freut mich.
Ja, also ich finde es super spannend. Was ich total spannend finde auch, ich weiß nicht, ob du das teilen willst, aber was ich immer merke ist bei mir selber, dass ich mir ja auch immer überlege, okay, welche Aufgaben möchte ich denn machen und welche möchte ich nicht machen? Und sich dann zu überlegen, wofür hole ich mir Leute rein? Weil nicht notwendigerweise würde man ja für jeden jemand reinholen. Ich baue ja gerade super viele Websites zum Beispiel. Das macht mir mega viel Spaß. Ich sehe auch so Farben, die zu den Leuten gut passen und versuche das dann so perfekt zu gestalten, dass es zu der Person passt. Und das zum Beispiel, da denke ich so, das könnte ich natürlich jetzt nicht abgeben. Und da habe ich mich bei dir so gefragt, wie hast du das gemacht? Hast du quasi so in dich reingefühlt und überlegt, was möchte ich eigentlich noch machen? Und hast dann gesagt, okay, ohne diese drei Aufgaben will ich mindestens machen und bei dem anderen können wir diskutieren? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Also ich glaube, dass mir schon relativ, also fangen wir mal woanders an. Es gibt ein Buch von Stefan Merath, das heißt Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und da unterscheidet er gleich am Anfang des Buches drei verschiedene Typen also nicht von Menschen, sondern von Rollen in einem Unternehmen. Und zwar die Fachkraft, den Manager und den Unternehmer. Und ich glaube, ohne es zu wissen, war das bei mir schon immer so, dass ich vom Herzen her eigentlich eine Unternehmerin bin. Natürlich war ich jahrelang als Solopreneurin unterwegs und habe als Fachkraft eben alles gemacht, was im Business anfiel. Aber je mehr ich mich auch auf den Teamaufbau konzentriert habe und geschaut habe, dass ich eben auch Leute für bestimmte Sachen einstelle. Im Übrigen finde ich, ist es völlig normal, dass man erstmal mit Leuten anfängt, die eher Generalisten sind und dann anfängt, das Team eher ein bisschen spezieller aufzustellen, sodass jeder seine eigenen Verantwortungsbereiche hat. War bei mir auch so, ganz normal. Und je mehr man dann so in die Richtung geht mit dem Teamaufbau, desto eher kann man sich auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren, die man gerne machen möchte. Und ich persönlich, ich mache eben die Unternehmeraufgaben total gerne. Ich kenne auch viele, bei denen ist es anders, ne? Die sagen, oh nee, ich finde halt gerade die Fachkraftaufgaben so toll und ich will eigentlich ein Team haben, damit ich die Fachkraftaufgaben machen kann. Aber es muss ja auch nicht jeder ein Riesenunternehmen aufbauen. Trotzdem bin ich überzeugt, dass auch ein kleines Unternehmen das deutlich entspannter läuft, wenn man ein paar Leute hat, die einen unterstützen und man eben dann nicht mehr alles selber machen muss, sondern sich auf seine Kernkompetenzen fokussieren kann. Dafür muss man ja nicht ein Team mit 10 Leuten haben. Dafür reichen vielleicht auch 2 oder 3, die einen unter die Arme greifen und vielleicht sogar Angestellte, aber dann kommt man vielleicht doch trotzdem viel weiter. Und was ich eigentlich immer überlegt habe, also klar, am Anfang habe ich ganz klassisch gemacht, welche Aufgaben nerven mich am meisten sozusagen, habe dann versucht, das abzugeben. Teilweise hatten wir auch mal Launches, wo dann sehr viele Kunden gekommen sind, also mehr als wir, sage ich mal, so mit gerechnet haben, wo wir dann gemerkt haben, okay, müssen unsere Kapazitäten für die Kundenbetreuung auch nochmal ein bisschen aufstocken, damit wir beim nächsten Mal, wenn noch mehr Kunden kommen, dann auch dafür gewappnet sind sozusagen. Und mittlerweile gehe ich natürlich auch sehr viel über die Vision, dass ich mich wirklich immer frage, wo will ich noch hin? Wie soll das im nächsten Jahr aussehen? Wie soll es im übernächsten Jahr aussehen? Und wenn ich dann weiß, okay, in einem Jahr soll es so aussehen oder in 2 Jahren so, dann fange ich jetzt schon an, sozusagen die Schritte in diese Richtung zu gehen. Und ich glaube auch im Übrigen, dass das etwas ist, was ganz viele viel zu wenig machen. Und das ist dieses sich fragen, wo will ich denn in einem Jahr stehen? Wo will ich in 2 Jahren stehen? Wo will ich in 3 Jahren stehen? Weil wenn man immer nur in den Tag hineinlebt, dann passiert ganz oft Folgendes, nämlich, dass man die Entscheidungen, die man trifft, von seiner aktuellen emotionalen Tagesform abhängig macht. Und die ist jeden Tag anders, also bei mir zumindest. Ja, ich habe Tage, fühle ich mich mega gut. Ich habe Tage, da denke ich mir, Decke über den Kopf, heute bleibe ich im Bett. Ja, es ist ganz normal, dass man halt so, ne, dass man sich nicht jeden Tag gleich fühlt. Also der Grundzustand sollte schon grundsätzlich gut sein. Ne? Aber ich will damit sagen, ich kenne auch Menschen, die dann halt jeden Tag andere Entscheidungen treffen als am Vortag, weil sie sich anders fühlen. Und das ist halt echt schwer, dann ein erfolgreiches Business so aufzubauen, sondern es ist immer gut, Entscheidungen in einer, wie soll ich sagen, ausgeglichenen Gemütssituation zu entscheiden. Und wenn ich halt mir überlege, wo möchte ich hin, dann kann ich heute eine Entscheidung treffen, weil ich sage, okay, ich weiß, ich möchte in 2 Jahren dastehen, deswegen mache ich heute schon mal einen Schritt in die Richtung. Und wenn ich dann morgen daran zweifle, dann kann ich aber sagen, Moment mal, ich habe mir doch gestern was dabei gedacht, warum ich das entschieden habe, weil ich gesagt habe, ich möchte in 2 Jahren an diesem Punkt sein. Deswegen fange ich jetzt nämlich damit an. Und dann lässt man sich auch nicht mehr ganz so schnell von den Schritten abhalten, denn Wachstum ist immer auch mit einem gewissen Unangenehmkeitsgefühl verbunden, weil Wachstum beschreibe ich immer so, dass du Bock drauf hast und auch total gespannt bist, aber du hast halt auch einen heiden Respekt davor, vielleicht sogar ein bisschen Angst. Und das ist aber auch ganz normal. Aber wenn man dem dann jedes Mal nachgibt und seine Entscheidung wieder in Frage stellt und wieder rückgängig macht, dann tritt man halt auf der Stelle. Ja. Und das, finde ich, ist so ein Geheimnis in Anführungszeichen. Ja, Geheimnis weiß ich nicht, aber meine Erfahrung ist es auf jeden Fall.
Ja, ich glaube schon, dass das mega viel wert ist, weil das passiert halt auch sehr leicht, dass man so ein Day-to-Day-Business, wo man natürlich super viele Aufgaben hat, dann das schnell auch mal vergisst, das, wo wollte ich eigentlich noch mal hin?
Ja, das ist super, weil du das gerade sagst, weil gerade wenn man am Anfang noch steht und noch alles alleine macht, ist es ja auch umso schwerer, dann auch mal die Vogelperspektive einzunehmen. Aber deswegen empfehle ich auch immer, wirklich mal einen Unternehmertag oder auch eine Unternehmerwoche zu machen, mindestens einmal im Quartal und wirklich zu sagen, ich gucke mir jetzt mal mein Business wirklich aus der Vogelperspektive an und ich beantworte jetzt wirklich mal ein paar Tage auch keine E-Mails, weil wenn du auf diese wie soll ich sagen, auf diese Facharbeiterebene dann jedes Mal wieder runtergezogen wirst oder runter hoch, das ist keine Bewertung, sondern es ist einfach so, du wirst auf eine andere Ebene gezogen in dem Moment, wenn du zum Beispiel E-Mails beantwortest oder ein Kunde ruft an oder so. Und dann kannst du dich nicht vollständig sozusagen in dieses Unternehmersein in dem Moment einfühlen. Und deswegen finde ich es wichtig, eben auch regelmäßig solche Abschnitte einzuplanen, gerade wenn man noch als Solopreneur unterwegs ist, wo man sagt, heute Unternehmertag oder Unternehmerwoche, heute und oder diese Woche Vogelperspektive, kein Day-to-Day, muss man sich natürlich vorher planen, je nachdem, ne, wenn man schon viele Kunden hat und so, muss man das vielleicht auch planen, wie ein Urlaub eigentlich auch geplant wird. Und dann ist man halt eben mal 1, 2, 3 Tage nicht da und arbeitet nur am Business und nicht im Business. Und beides parallel ist gerade in der Anfangszeit oft sehr, sehr herausfordernd.
Ja, krass. So, super viele hilfreiche Sachen. Ich bin sicher, die meisten haben sich jetzt schon Zettel und Stift genommen und alles mitgeschrieben. Also richtig gut. Und was mich natürlich noch so interessiert, ich, wie gesagt, gucke immer so ein bisschen, was du machst und erzähl uns doch mal ein bisschen, was gibt es bei dir gerade Neues? Also woran arbeitest du gerade hauptsächlich?
Oh ja, also zum einen sind wir gerade jetzt mitten dabei, ein ganz neues Produkt auf den Markt zu bringen, die Magic Business School. Das ist dann praktisch nach unserem Einsteigerprogramm Launch Magie, wo man eben lernt, wie man einen Online-Kurs erstellt, launcht und verkauft. Der nächste Schritt, wo es dann auch immer noch um Marketing und Verkaufen geht, aber vor allen Dingen der Fokus der Magic Business School liegt wirklich auf dem Businessaufbau. Also die ist dann sozusagen gedacht für die Menschen, die schon online ein bisschen Einkommen generiert haben, ein paar Kunden haben und jetzt sagen, jetzt will ich auf die nächste Stufe und will sozusagen auch finanziell und zeitlich das sozusagen anpeilen, dass es finanziell auch noch sich viel mehr für mich auszahlt. Weil es viele Expertinnen und Experten schaffen es zwar, kleine Einnahmen online zu generieren, aber die meisten schaffen es nicht, dass ihr Zeiteinsatz auch wirklich finanziell sich richtig auszahlt. Und darum geht es letzten Endes auch in der Magic Business School, auf diesen Standpunkt zu kommen sozusagen. Mhm. Ja, zusätzlich habe ich gerade 4 neue Mitarbeiter auf einmal eingestellt. Und wobei, es haben jetzt nur in Anführungszeichen 3 gleichzeitig angefangen, weil die eine hatte wegen Kündigungsfristen, die kann erst später dazu kommen, die startet am 1. April. Aber da sind wir natürlich ganz viel im Moment bei der Einarbeitung beschäftigt und ganz viele Meetings, wobei ich da mittlerweile auch bei vielen Meetings gar nicht mehr dabei bin. Also das funktioniert so ganz gut. Ich habe nämlich zum Beispiel das Ziel, ein Self-Managed-Team aufzubauen, also ein Team, was sich selbst größtenteils, sage ich jetzt mal, leitet und managt. Und da versuche ich mich auch gar nicht so wahnsinnig viel einzumischen in diese ganzen Kleinigkeiten. Und ich merke auch immer, je weniger ich in diesen Day-to-Day-Kleinigkeiten eingebunden bin, desto mehr kann ich eigentlich richtig Power geben, Ideen einbringen und eigentlich das tun, was ich wahrscheinlich viel besser kann als die anderen Sachen. Nur ich war ja vorher noch gar nicht in der Situation, in der ich jetzt bin, diese ganzen Freiheiten zu haben. Und ich muss mich da selber auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Ja, und das dritte große Projekt, woran wir gerade arbeiten, ist, dass ich ja letztes Jahr ein sehr ausführliches, langes Markencoaching gemacht habe. Ein halbes Jahr lang ging das fast. Cool. Und jetzt haben wir gerade angefangen mit einem Rebranding-Prozess. Das heißt, wir haben jetzt eine Grafikdesignerin engagiert, die hat jetzt praktisch diese ganzen Ergebnisse aus diesem Markencoaching, hat die bekommen. Und ja, da wird jetzt demnächst auch ein ganz neues Branding kommen mit neuen Farben, neuen Schriften, alles neu. Cool. Und genau, da bin ich jetzt auch schon sehr, sehr gespannt nachher auf die, also ich habe schon erste Ergebnisse gesehen, das war so ein bisschen die kreative Direction und jetzt, also die Richtung und jetzt demnächst kommen dann wirklich die konkreten Vorschläge von ihr, aber das wird, also Ziel ist, dass es bis Ende März quasi steht und dann wäre im Quartal darauf quasi eine neue Website auch angesagt, also da sind wir jetzt auch schon dabei, das vorzubereiten, dass das alles neu wird und ja, das sind so die, würde ich sagen, so die 3 Hauptprojekte, die wir gerade so stemmen. Hm?
Sehr cool. Ja, sehr aufregend. Wie gesagt, ich werde das weiter verfolgen und ich durfte ja auch schon Teilnehmerin in deinem Launch-Magie-Kurs sein und werde da auch immer weiter noch launchen. Ich habe ja bis jetzt erst einen Launch gemacht und mir stehen da, glaube ich, noch mehrere bevor.
Ja, super.
Aber genau, man muss das wirklich ganz gut üben und deine Anleitung ist da sehr, sehr hilfreich. Also da auch nochmal vielen Dank dafür. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ja, zum Abschluss gibt es bei mir immer die mit, ich sage immer aus Spaß, die wichtigste Frage. Und zwar, ob du den Kaffee trinkst und wenn ja, wie du deinen Kaffee trinkst. Denn nicht ohne Grund heißt dieser Podcast ja Kaffeeklatsch für Business.
Ah, gut, also Kaffee, ja. Also ich trinke grundsätzlich schon Kaffee, aber wahrscheinlich würden andere das gar nicht mehr Kaffee nennen. Also wenn ich zu Hause bin, dann grundsätzlich erstmal entkoffeiniert, weil ich nämlich so immer so Herzkasper kriege. Ich kann Koffein irgendwie nicht so ab. Ja, das trinke ich immer entkoffeiniert. Und zu Hause mache ich tatsächlich einen Spritzer Süßstoff, dann einen entkoffeinierten Kaffee und dann schütte ich noch 200 Milliliter Hafermilch drüber. Und ich finde, es ist eigentlich kein richtiger Kaffee mehr, aber es schmeckt mir halt so. Und ja, im Büro trinke ich halt ganz normalen Kaffee, aber dann eben auch entkoffeiniert. Da habe ich mir ein extra Pülverchen gekauft, was ich dann immer in die Maschine tun muss.
Cool. Ja. Hey, ich glaube, es geht ja immer so ein bisschen darum, auch ob der Geschmack, ne? Und der ist ja bei entkoffeinierten Kaffee trotzdem da.
Eben, ja.
Und riechen tut es ja meist auch noch ganz nett.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne auch ganz viele, die immer sagen, nee, Kaffee trinke ich nur wegen dem Kick. Und ich so, ich trinke es eigentlich, weil ich es ganz lecker finde. Aber halt dann eben so, wie ich ihn mir mache. Also so einen schwarzen Kaffee pur so, bäh, würde ich niemals trinken.
Ja, das würde ich auch nicht runterkriegen. Cool, dann so schön, dass du heute da warst. Ich glaube, alle haben richtig, richtig viel mitgenommen und einen guten Plan, wie man dahin kommen kann von der Solopreneurin auch zum Teamaufbau. Und ja, vielleicht sehen wir uns im Jahr nochmal wieder, wenn du dann noch mehr Mitarbeiter hast und machen mal eine Learnings-Folge, was du dann noch daraus gelernt hast. Denn ich bin sicher, in einem Jahr weiß man bestimmt auch noch mal wieder mehr. Ja.
Ja, also ich meine, mein erster Mitarbeiter angestellt, der kam ja schon vor 2 Jahren ins Team. Also das ist ja jetzt sozusagen gar nicht mehr ganz neu. Aber so viel auf einmal habe ich definitiv noch nicht vorher eingestellt. Ja, ich glaub, können wir gerne machen, ja.
Ja, ich glaube, das Spannende dabei ist ja dieses also ich weiß gar nicht, wie viele sind jetzt eigentlich dann in Potsdam oder sind dann überhaupt welche in Potsdam?
Weil ja, also in Potsdam sind aktuell 2 Vollzeitangestellte bei mir im Büro und die, die im April startet, wird auch Vollzeit auch im Büro sein.
Ach, cool.
Und dann habe ich noch 2 Angestellte, die remote arbeiten, die sind Teilzeit angestellt und ja, diverse Freelancer, die auch eben alle remote sind. Aber im Büro werden wir dann quasi ab April zu 4 sein, also ich plus 3 festangestellte Vollzeitmitarbeiter, die im Potsdam im Büro dann sitzen.
Mega gut, ja, weil das habe ich gerade bei ganz vielen, dass die so sagen, die Einarbeitung online ist halt eher herausfordernd. Mhm. Von daher ist es natürlich mega gut, wenn die Leute dann vor Ort sind. Mhm. Ich sage ja auch mal, es gibt genug Leute in Potsdam, die Jobs brauchen und wo man nicht immer nach Berlin pendeln muss.
Auf jeden Fall. Also das ist bei mir bisher auch immer ein sehr guter, hat immer sehr gut gezogen als Argument, sage ich mal. Also ich glaube, bei mir sind alle Vollzeitmitarbeiter, die ich gewonnen habe, die kommen von woanders und wollten einen kürzeren Fahrtweg haben. Ich hoffe, das war nicht der einzige Grund, warum sie zu mir gekommen sind.
Sehr unwahrscheinlich.
Es ist definitiv für viele, verstehe ich auch, ein total wichtiger Faktor, weil wer will denn jeden Tag 2 Stunden unbezahlt durch die Gegend gucken? Es ist halt einfach mega nervig und würde ich auch nicht machen wollen. Also von daher, ja. Kann ich nur empfehlen, das zu probieren, weil es gibt viele, die so genau solche Jobs eben auch suchen, ohne dass sie eben nach Berlin fahren müssen.
Ja. Definitiv, denke ich auch, ja. So schön, dann super toll und vielen Dank, dass du da warst. Viel Spaß mit deinen ganzen neuen Mitarbeitern in Potsdam und vielleicht sehen wir uns ja auch mal persönlich. Ich bin ja ganz oft in dem Mietwerk am Hauptbahnhof, weil ich da quasi alle kenne, die da arbeiten.
Ah ja, ich bin in dem anderen, deswegen haben wir uns wahrscheinlich noch nicht so oft getroffen.
Ja genau, sonst hätten wir es wahrscheinlich eh schon mal gesehen, aber ich bin meist in dem anderen.
Ja.
Aber naja, vielleicht gehe ich auch mal in das andere Posten.
Ja, vielleicht sehen wir uns ja mal. Auf jeden Fall würde ich mich freuen und ganz lieben Dank für die Einladung.
Gerne, dann ich sag schon mal tschüss.
Ja, tschüss.
Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich total, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt bei iTunes oder Spotify und auch natürlich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, der Female Business Lounge. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Deine Anja.